das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Hallo, hier ist das Tagesinfo vom Donnerstag, den 10. Mai 1990. Wir begrüßen euch in Freiburg und im Dreieckland, ihr alle, die ihr nicht die Möglichkeit habt, hier anzurufen. Sei es, weil ihr kein Telefon habt und jetzt nicht zur Zelle spurten wollt, denn sonst verpasst ihr ja die Sendung. Sei es, weil ihr im Knast sitzt oder eingesperrt seid in Alters- und Erziehungsheimen. Sei es, weil ihr sonst wie keine Gelegenheit habt, uns anzurufen. Ihr könnt uns schreiben. Unsere Adresse ist Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, Inforedaktion 7800 Freiburg. Und wir begrüßen euch, die ihr Telefon habt. Ruft uns an, beteiligt euch mit Kritik, mit euren eigenen Beiträgen an der Sendung. Unsere Nummer im Studio ist die Freiburger Vorwahl 0761 und dann die 31028. Und das gibt's heute im Info.
Räumung im besetzten Haus in Stuttgart angekündigt.
Vor einem Monat wurden, wir haben darüber berichtet, zwei Wohnungen in der Böblinger Straße besetzt. Für heute Nacht hat die Stadt die Räumung angedroht, dazu gibt es ein Telefoninterview.
Petunien und Gentechnologie.
Am Montag beginnt der erste Freilandversuch mit genmanipulierten Organismen in der BRD, hierzu ein Hintergrundbericht.
Deutsches Land und der Nationalismus.
Am Samstag findet in Frankfurt eine große Demo gegen Deutschtum und Vereinigungswahn statt. Dazu versuchen wir in einem begrenzten Rundumschlag den Zusammenhang zwischen deutschem Nationalismus und Rassismus, zwischen Herrschaften und der Unfähigkeit, sich selbst zu organisieren, etwas mehr als anzureißen.
Der palästinensische Volksaufstand, die Intifada.
Ein Beitrag zu Auseinandersetzungen innerhalb der Vereinigten Nationalen Führung der Intifada.
Krieg in Freiburg.
Heute vor 50 Jahren war Freiburg das offensichtlich beabsichtigte Ziel eines Bomberangriffs. Um die Hintergründe hierfür geht es in unserem letzten Beitrag heute noch vor den Veranstaltungshinweisen. Zu Beginn aber drei Kurzmeldungen.
Seit letzten Freitag sendet Freies Radio Prenzlauer Berg. Wir berichteten am Dienstag schon darüber. Leider haben wir immer noch niemand von den Macherinnen erreicht. Deshalb hier ein kurzes Interview mit Fred von Radio 100, der uns ein paar Fragen zu der Arbeit der Kolleginnen beantworten konnte.
Also das Freie Radio Prenzlauer Berg, auch Radio P genannt, gibt erst seit Freitag, 17 Uhr ist auf Sendung gegangen und es sendet auf UKW 100. Die Entstehungsgeschichte ist folgendes, haben sich einige Leute, unter anderem aus der Musikszene, der Gründer von Feeling B ist mit dabei, gedacht, dass man der Phalanx von Reas, Springer und auch RTL eine gewisse Gegenöffentlichkeit auch entgegensetzen muss. Es wurde zum einem besetzten Haus in der Schönhauser 5 gesendet, mit einem schwachen Sender, der 40 Watt stark ist und 5 Kilometer reicht. Es geht dort vorwiegend um lokale Themen, Besetzer, Fragen der Gegenkultur und kulturelle Aspekte.
Sind es Themen, die in der Berichterstattung der Medien der DDR, wie sie es noch vor letzten Herbst gegeben hat, untergegangen sind? Oder sind es Themen, die dort auch schon Platz gefunden haben in der Berichterstattung der DDR-Medien vor dem November 89?
Also es sind Themen, die vor dem November 89 keinen Platz gefunden haben, die jetzt aber hin und wieder erwähnt werden. Es geht aber da vorwiegend um lokale Belange, direkt Prenzlauer Berg, Zug Mitte und Friedrichshain, wo es über 30 besetzte Häuser gibt und noch einige 10 Cafés. Und es geht vor allem um die Probleme mit der Legalisierung der besetzten Häuser, Ausbauverträge, Hilfeprojekte Und es geht auch darum, einen gewissen Gegenpart zu den DDR-offiziellen Medien zu schaffen.
Was hat das Radio denn bisher für eine Unterstützung?
Das Radio hat bisher keine Unterstützung. Es finanziert sich selbst. Es gibt einige Unterstützer aus der BRD, die auch den Empfängern besorgt haben.
Aber es, wir haben gehört, dass schon sowas wie ein Freundeskreis gebildet worden ist oder Unterschriften zumindest dafür schon gesammelt worden sind. Weißt du da was drüber?
Darüber kann ich nicht sehr viel sagen. Das ist sicherlich jetzt im Entstehen.
Die Chancen für das Radio, legalisiert zu werden bzw. durchgesetzt zu werden, kannst du das einschätzen in der momentanen Situation?
Also sie sind relativ schwierig. Also mit dem Innenminister DSU Diesel wird es sicherlich da einige Probleme geben. Das ist aber noch nicht gestört worden und die Macher des Radios versprechen sich in naher Zukunft legalisiert zu werden und eine Sendelizenz zu bekommen und ihren Sender auch in der Stärke ausdehnen zu können.
Ja, wir entschuldigen uns für die technische Qualität. Die hängt damit zusammen, dass wir im Info neulich umgezogen sind und die meisten Telefonanrufe, die haben diese blöden Lücken zwischendurch. Also demnächst hoffentlich mehr über freies Radio Prenzlauer Berg. Wir machen weiter mit den Kurzmeldungen hier. Hungerstreik in Spanien. Der Hungerstreik für die Wiederzusammenlegung der politischen Gefangenen dauert an. 4 Gefangene sind auf die Kanarischen Inseln verlegt worden. Ein Transport auf dem Schiff nach über 5 Monaten Hungerstreik. Durch diese Verlegung werden Besuche von Anwältinnen, Angehörigen und Freundinnen fast zur Unmöglichkeit. Der lange Weg und die hohen Reisekosten nimmt die Regierung jetzt als zusätzliches Mittel, um die Isolierung zu vervollkommnen. Mehrere Gefangene haben schon Durst- und Kommunikationsstreiks durchgeführt, um sich gegen die Zwangsernährung zu wehren. An dem bundesweiten Aktionstag am 26. April gab es relativ wenig Aktivitäten, Veranstaltungen in Gießen, Köln und Tübingen. Heute, am 10.05., soll in Köln vor einer spanischen Bank eine Demonstration gemacht werden. Eventuell bekommen wir da auch noch einen Anruf während unserer Sendung. Die Post verhandelt immer noch über einen neuen Tarifvertrag. Heute war nichts Neues über den Tarifkonflikt zu erfahren. Wir berichteten bereits am Dienstag. Die Herren sitzen im Dorinth-Hotel und sind sich wohl noch nicht einig geworden. Die Postgewerkschaft fordert nach wie vor 10 Minuten Pause pro Stunde für die Beschäftigten. Schwarz-Schillings-Verhandler haben sich bisher bereit erklärt, die Erholzeiten von bisher 6 Minuten zumindest tarifvertraglich festzulegen. Wir berichteten im April über die Rücksiedlung salvadorianischer Flüchtlinge aus dem Nachbarland Honduras. Auch diese zurückgekehrten Menschen sind in den von ihnen selbst gegründeten Städten Wie auch andere Volksorganisationen, Selbstorganisationen der Gemeinden, Gewerkschaften und andere massivsten Drohungen und Einschüchterungsversuchen von Seiten der Militärs und der Regierung ausgesetzt. Am 14. April war die Umgebung der Rücksiedlung Segundo Montes, das ist der Name einer neu gegründeten Stadt, erneut Ziel militärischer Angriffe der Streitkräfte. Bereits am frühen Morgen beschossen zwei Hubschrauber die Gegend mit Maschinengewehren und Raketen. Circa 200 Soldaten drangen in das Gebiet ein, 90 von ihnen marschierten mit schwerer Bewaffnung und bemalten Gesichtern durch Segundo Montes. Die Militäraktion steht im Zusammenhang mit zwei Ereignissen. Die Selbstorganisation der Gemeinden im Norden Morazans und San Miguels, PADECOMS ist dafür die Abkürzung, feierte zweijähriges Bestehen und für den kommenden Tag war die Wiederbesiedlung eines seit zwei Jahren verlassenen Ortes geplant. Von beidem, den Feiern und der Besiedlung, ließen sich die Menschen nicht abhalten. Es ist aber klar, dass die Regierung und das Militär ihre Politik nicht ändern. Eine Politik der Isolation. Wirkliche wirtschaftliche Verbesserungen in Morazan sollen nicht zugelassen und gegebenenfalls militärisch verhindert werden. Die Neuangekommenen sind auch auf finanzielle Hilfe angewiesen, um den dringenden Bedarf an Geräten zur landwirtschaftlichen Produktion und für die Ausstattung von Werkstätten decken zu können. Wenn ihr spenden wollt, meldet euch bei uns. Es gibt ein Konto, das extra zu diesem Zweck die Unterstützung der Gemeinden im Norden Morazans eingerichtet wurde.
Schon zweimal haben wir über die Hausbesetzung in der Stuttgarter Böhmlinger Straße berichtet, zur heute angedrohten Räumung ein Telefoninterview.
Ihr seid seit einem Monat in den besetzten Wohnungen in der Böhmlinger Straße. Was hat sich bis jetzt zwischen euch dort entwickelt und was hat sich für eine Arbeit gegen Wohnungsnot und Umstrukturierung im Stadtviertel entwickelt?
Also ich fange mit dem Zweiten an, weil das Zweite ist das, was eigentlich auch, wo wir wirklich viel erreicht haben. Also so, was die Arbeit im Stadtviertel anbelangt, können wir eigentlich sagen, dass wir dort also durchgängig bekannt sind. Dass es wirklich die ganze Zeit weiter so lief, dass die Massen zu uns kommen sind. Also quer durch die Bevölkerung, von Oma bis Hausfrau, wirklich alle möglichen Leute. Praktisch haben sie sich erstmal an den Sachen nicht beteiligt. Also es ist erstmal so die Ebene von einer breiten Sympathie und dass sie sich in unsere Räumlichkeiten reingewagt haben. Und weitermachen wollten wir eigentlich so, ein Punkt ist so ein Stammtisch, wo wir eigentlich mit Leuten von dem Viertel treffen wollen. Der hat bisher einmal stattgefunden, es sind aber sehr wenige gekommen. Da müssen wir einfach nochmal gucken, woran das lag. Und da weiter zu überlegen, also mit Leuten vom Viertel irgendwie auch so eine Praxis auf die Beine zu kriegen. Für uns hat das Ganze aber auch viele Nachteile gehabt, die jetzt so auch hochkommen. Also dass wir eigentlich vier Wochen lang permanent im öffentlichen Raum gewohnt haben. Also wir hatten oben in der oberen Wohnung geschlafen, aber die Wohnung war auch gar nicht groß eingerichtet. Das war eigentlich nur so unser Pennraum. Und unten war permanent offen für alle Leute, die kommen wollten. Das war wohl für die Leute, die kamen, gut, weil sie auch viel von uns mitgekriegt haben. Es war keine so geschlossene Besetzung. Es hat aber eigentlich geheißen, dass die Leute, die es zusammen angepackt haben, sehr wenig voneinander mitbekommen haben. Und dass so dieses Gefühl von manchmal Fremdheit zueinander so sich auch gehalten hat bis jetzt. Und hat dann auch so dazu geführt, dass wir im Moment große Schwierigkeiten hatten, als das Ultimatum kam, so richtig gemeinsam dran zu reden. Ein Ausdruck davon ist jetzt einfach, dass mir zu diesem Ultimatum nicht sehr viel auf die Reihe gekriegt haben untereinander. Und ich finde, es also ist ja nicht sowas, was jetzt ganz schrecklich ist, weil das ist auch eine Erfahrung von eine weitere Besetzung und die wird es geben, das ist klar. So daraus mal Konsequenzen zu ziehen. ziehen. Also dass es zwar wichtig ist, so dass Leute uns auch mitkriegen und einen Zugang zu uns haben, dass es auch nicht so geschlossen ist, aber dass wir auch gleichzeitig gucken müssen, dass unter uns ein Raum da ist, wo wir uns mitkriegen und wo ein Prozess auch untereinander ablaufen kann.
Also der Anspruch mit einen Raum für sich zu erkämpfen, um dort kollektiv zu leben, das ist noch zu kurz gekommen.
Ja. Also wir sind morgens runtergekommen vom Wachraum und saßen praktisch in einem Café, permanent Leute gekommen, permanent hast du ein Gespräch angefangen, dann kam irgendein Bürger rein, ein Opa oder was weiß ich, irgendjemand, und dann hast du sofort das Gefühl gehabt, jetzt musst du auf den Zug gehen und mit dem reden und dem erzählen, wer wir sind und was wir denken, und das hat eine Breite, aber auch eine Oberflächlichkeit zum Teil geschaffen.
So. Ja, also zur Arbeit im Stadtviertel würden wir ein andermal noch gern genauer drauf eingehen. Und was uns jetzt noch interessiert, ist halt mit der Räumung, da hast du gemeint, dass das nicht geklappt hat, da jetzt eine breite Mobilisierung anzuleiern.
Nee, das gar nicht. Eine breite Mobilisierung, denke ich sogar, dass stattgefunden hat. Also das werden wir heute Abend feststellen. Also heute Abend um 6 Uhr fängt vor dem Haus, ist ein sehr großer Platz, und dort wird ein Fest anfangen und auch ein Fest mit Open End. Also denken nicht, dass es dann irgendwie nachts fertig ist, sondern wir haben schon vor, das tagelang zu machen und hoffen eigentlich so darüber, dass viele Leute kommen, dass wir damit diesen Preis hochschrauben oder dass es sich schwieriger wird, dann zu räumen. Es ist aber nicht so, dass es eine offensive Vorstellung gibt. Also die vielen Leute, die da sind, und dann haben wir irgendwie eine Vorstellung, genau was dann passiert, außer dass es erstmal für sie, denke ich, schon schwieriger sein wird. Und das ist das, was ich meinte, wir sind nicht dazugekommen, eigentlich so ganz genau darüber zu reden, also was dann auch von uns aus wirklich so ein Schritt nach vorne ist, also außer dem Fest. Aber ich glaube, dass da viele Leute kommen, also das wird nicht das Problem sein.
Selbst im Fall einer Räumung also stehen schon Vorsätze für eine neue Besetzung. Und die Arbeit im Viertel soll auf jeden Fall weitergehen. Wir wollen in der nächsten Woche nochmal was Genaueres über die Ansätze der Stadtteilarbeit in Stuttgart-Heslach berichten.
Ja, und hier jetzt noch im Donnerstagesinfo zwischendurch aus terminlichen Gründen eine Durchsage. Heute Abend, also jetzt ab 18 Uhr, das sind die Leute noch bis nach 20 Uhr wahrscheinlich da, findet ein Treffen statt von allen Menschen, die etwas gegen die drohende Abschiebung von Jonathan machen wollen. Jonathan ist im Übrigen auch ein Macher der RDL-Sendung African Roots. Die treffen sich also jetzt um 18 Uhr im Infobüro von Radio Dreieckland in der Adlerstraße 12-4 in Freiburg. Leute, die weiterhin auch interessiert sind, können auch sonst jeden Tag anrufen unter 32324, das ist das Telefon der Inforedaktion von Radio Dreieckland in Freiburg. Und außerdem, und jetzt Bleistift und Ohren gespitzt, gibt es auch ein Spendenkonto für die Prozess- und Anwaltskosten für Jonathan. Das ist hier die Volksbank in Freiburg, und die Bankleitzahl, die kriegt er überall raus. Volksbank Freiburg, also Konto 2738 und dann die 600. 2738 600. Und wie gesagt, die Leute treffen sich jetzt im Infobüro von Radio Dreieckland in Freiburg.
Gene sind eine Art Konstruktionspläne für die Grundstoffe jeglichen Lebens. Die Gene liegen als verschlüsselte Information auf der DNS. DNS ist die Abkürzung für Desoxyribonukleinsäure. Mensch kann sich sie sich als eine Art Strickleiter vorstellen, die spiralig gewunden ist. Grundtechnik der Genmanipulation ist es, diese Strickleiter an bestimmten Stellen aufzutrennen, ein Stück herauszuschneiden und es durch ein fremdes Gen zu ersetzen. Genau das wurde mit 37.000 Petunien gemacht, die am 14. Mai, also kommenden Montag, in einem ersten offiziellen Freilandversuch ausgesetzt werden sollen. Die Petunien werden dann auf einem Versuchsgelände des Max-Planck-Institutes für Züchtungsforschung in Köln lachsrot statt weiß blühen. Ihnen wurde ein fremdes, aus Mais isoliertes Gen und ein Resistenz-, also ein Widerstandsgen, gegen ein bestimmtes Antibiotikum eingebaut. Gegen diesen ersten Freilandversuch soll es am Montag eine bundesweite Blockade geben, bei der den Mitarbeiterinnen des Max-Planck-Institutes ab 6 Uhr morgens der Zugang zum Gelände versperrt werden soll. Die Aktion hat eine lange Vorgeschichte und es geht beileibe nicht nur um die ja ach so harmlos aussehenden Petunien. Freilandversuche hat es schon in vielen Ländern gegeben. Führend sind dabei die USA, die offiziell 17 Tests unternommen haben, vor allen Dingen mit Tabak und Tomaten. Diese Pflanzen sind aber genauso wie die Petunie Nachtschattengewächse. Es ist also davon auszugehen, dass die Blume nur dazu dient, das Genehmigungsverfahren für zukünftige Freisetzung in der Bundesrepublik einzuüben. Die gesetzlichen Regelungen für Freilandversuche sind nämlich alles andere als klar. Verantwortlich für die Genehmigung des Verfahrens ist das Bundesgesundheitsamt, das sich bisher hauptsächlich durch äußerst industrie- und kapitalfreundliche Entscheidungen hervorgetan hat. Weiterhin muss eine zentrale Kommission für biologische Sicherheit angehört werden, die in ihrer Zusammensetzung aber auch kaum Widerstand befürchten lässt. Ihr Vorsitzender, der Würzburger Professor für Mikrobiologie, Werner Göbel, machte in einem Interview mit dem Genethischen Informationsdienst im November 1987 deutlich, was er von Verboten hält.
Wir wissen einfach noch sehr wenig über mikrobielle Ökologie. Hier setzt das Problem ein. Wie erfahren wir etwas über die Auswirkungen von genetisch veränderten Mikroben? Doch nicht dadurch, dass man grundsätzlich die Freisetzung solcher Organismen verbietet. Es ist völlig unsinnig, etwas mit einem generellen Verbot zu belegen und einfach zu sagen, warten wir mal ab. Wer soll uns denn die Kenntnisse bringen, die wir brauchen, um über mögliche Auswirkungen urteilen zu können? Ein Verbot, das so gehandhabt wird, dass sich vorhandenen Wissenslücken nicht ausfüllen kann, ist wissenschaftlich unsinnig. Denn ich werde so nie erfahren, was ein Organismus im Boden anrichten kann und was nicht.
Das ist eine Logik, die vermuten lässt, dass der Herr Göbel alles andere als wissenschaftliche Interessen vertritt. Denn vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sind die Gefahren der Genmanipulation total unüberschaubar. Ein Beispiel ist ein Versuch, der in den USA mit Erdbeeren und der sogenannten Eis-Bakterie unternommen werden sollte. Bei diesem Experiment wurde einer Bakterie ein Gen herausmanipuliert, das für die Kristallisations-, also Frostbildung, verantwortlich ist. Erdbeeren, die mit dieser Eis-Bakterie besprüht werden sollten, sollten danach weniger anfällig für Frostschäden sein. Der Klimaforscher Dr. Russell hat nun aber nachgewiesen, dass diese Bakterie in ihrem natürlichen Zustand eine wichtige Rolle bei der Regenbildung spielt. Wird diese natürliche Art durch die manipulierte Eis-Bakterie verdrängt, könnte das, so die These, zu Beeinträchtigungen der Regenbildung und damit zu Klimaveränderungen kommen. Die Folge der manipulativen Eingriffe in die Grundlagen des Lebens sind in jedem Fall unabschätzbar und allein aus diesem Grund schärfstens zu bekämpfen. Aber es gibt noch viele weitere Probleme. Die großen Chemiekonzerne in der BRD und sonst wo auf der Welt haben ihre Finger ganz fett in der Gen- und Biotechnologie mit drin. Im Fall der Petunien ist das der Bayer-Konzern aus Leverkusen, der engstens mit dem Max-Planck-Institut zusammenarbeitet. 1 Million D-Mark jährlich unterstützt er die Forschungsstätte. Dafür haben Bayer-Wissenschaftler die Möglichkeit, in dem angesehenen Institut an der Forschung teilzuhaben. Wenn dabei eine wichtige Erfindung herausspringt, dann erhält Bayer eine kostengünstige Lizenz darauf und einen gewissen zeitlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Die Gastwissenschaftler von Bayer am Max-Planck-Institut sind dort vor allen Dingen auf der Suche nach Genen, die in Pflanzen eine Herbizidresistenz bewirken. Das mit der Herbizidresistenz, also der Widerstandsfähigkeit gegen Pflanzengifte, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ein Beispiel ist das Herbizid Atrazin. Hier in Baden-Württemberg wurden vor einiger Zeit hohe Rückstände dieses üblen Giftes im Trinkwasser gefunden. Ein Verbot für den Einsatz von Atrazin wird schon länger gefordert. Atrazin gilt unter anderem als krebserregend. Es wird hauptsächlich zur Bekämpfung von sogenannten Maisschädlingen eingesetzt. Mais wird in den USA häufig im Fruchtwechsel mit Sojabohnen angebaut. Die Sojabohnen vertragen jedoch das im Boden und Grundwasser verbliebene Gift nicht. Also ließen sich die Chemiemultis, in diesem Fall Ciba-Geigy, etwas Besonderes Schlaues einfallen. Dazu ein Zitat des Leiters des Bayer Biotechnologischen Zentrums in Köln, Dr. Kraus.
Pflanzen sollen widerstandsfähig gemacht werden gegen Substanzen, die ihr sonst schaden. Das wäre ein entscheidender Durchbruch im Pflanzenschutz, ein Schritt zu intelligenterem Einsatz der Chemie. Das Problem: Ein Herbizid zeigt seine vernichtende Wirkung nicht nur beim Unkraut, sondern auch bei der Nutzpflanze. Das selektive Herbizid, das selbstständig Unkraut von Nicht-Unkraut unterscheidet, kann von den Pflanzenschutzchemikern längst nicht für alle Fälle realisiert werden. Wenn nun aber die Kulturpflanze ein Herbizid vertragen sollte, kann man es natürlich weitaus gezielter einsetzen.
Im Augenblick ist es ihnen gelungen und wird auch bereits im Freiland getestet, was später mit der Sojapflanze geschehen soll. Ein artfremdes Gen konnte in die DNS-Struktur der Tabakpflanze eingeschleust werden. Dieses Gen produziert ein Enzym, das die Pflanze gegen Atrazin resistent macht. Gelingt es, dieses Verfahren auf die Sojabohne zu übertragen, sieht die Marktstrategie für die Sojabohne, aber auch alle anderen Pflanzen so aus, wie es ein Vorstandsmitglied von Höchst selbst sagt.
Die höchste Landwirtschaftsphilosophie heißt, wir wollen alles anbieten, was der Landwirt braucht. Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Mittel für die Tiergesundheit. Wir haben auch im Verlauf des letzten Jahres damit begonnen, uns mit der Herstellung und dem Vertrieb von Saatgut vertraut zu machen. Wir meinen, dass Saatgut ein integraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses ist. Servicelieferung für den Landwirt. Wir meinen, dass in 20 Jahren für den Landwirt ein Servicepaket zur Verfügung steht, bei dem Saatgut eine wichtige Rolle spielt.
Für das Atrazin heißt das konkret: Erstens kann mehr Atrazin verkauft werden, weil die Sojabohne mehr verträgt. Zweitens muss der Landwirt oder die Landwirtin im Kombipaket mit dem Gift das entsprechende giftresistente Saatgut kaufen. Die Folgen sind leicht zu erkennen. Es wird mehr Gift auf die Felder gekippt und die Bauern und Bäuerinnen geraten noch mehr in Abhängigkeit zu den Konzernen. Das gilt natürlich besonders für den Trikont, der über keine eigenen Strukturen zur Saatgutproduktion oder Ähnlichem verfügt. Weltweit arbeiten alle großen Konzerne an diesem Geschäft. Und was bei Ciba-Geigy Atrazin heißt, ist bei Monsanto Roundup das weltweit meistverkaufte Herbizid oder bei Höchst Basta. Es geht um den totalen Profit mit den totalen Giften. In der Bundesrepublik gilt es, solche Projekte gezielt zu verhindern, wie es jetzt auch in Köln geplant ist. Der ersten Blockade am Montag soll sich über das ganze Jahr eine Kette von Aktionen anschließen. Wir hoffen natürlich, auf Radio Dreieckland jeweils davon berichten zu können.
Thank you.
Deutsches Land und der Nationalismus. Ein begrenzter Rundumschlag. Übersteigertes Nationalgefühl. Mit den Worten wollen Lexika und Wörterbücher uns verklären, was wir unter Nationalismus zu verstehen haben. Das ist Verarschung. Eine deutsche Verarschung zudem. Denn erstens ist Nationalismus kein Gefühl, sondern eben ein Ismus, also ein Bewusstsein, eine Überzeugung gar. Eine Gleichsetzung von Bewusstsein und Gefühl ist ein Mangel an der Fähigkeit zu differenzieren. Und dieser Mangel ist offensichtlich nicht nur bei deutschen Lexika-Autoren zu finden. Lexika sind auch ein Abbild realen gesellschaftlichen Bewusstseins. Zweitens ist es einfach nicht nachvollziehbar, wie Menschen zu einem wie auch immer gearteten Machtgebilde einer sogenannten Nation, mit welcher Herrschaftsstruktur auch immer, ein Gefühl, ein übersteigertes gar entwickeln könnten. Eine Irritation, eine Krankheit? Für eine solche fehlgeleitete Orientierung verantwortlich sein kann nur die Herrschaft und ihre Handlanger. Wenn wir davon ausgehen, dass die Vorstufe des Nationalismus die Identifikation mit einer sogenannten Nation ist, stellt sich zuerst mal die einfache Frage, was eine Nation ist. Eine Nation ist heute eine aufgrund von Kriegen und politischen Entwicklungen von den Herrschenden bewusst zentral zuerst ausgerufene und dann künstlich zusammengehaltene Verbindung von Menschen in aus den gleichen Gründen entstandenen räumlichen Grenzen. Das zentrale Moment dabei ist, dass eine solche Nation kein flexibler, an den momentanen Zuständen sich orientierender Verband von Menschen ist, sondern eben ein aus der Geschichte vorherbestimmtes Konstrukt ohne lebendigen Bezug zu real existierenden Zusammenhängen. Wie Menschen sich selbst in dieser Situation mit einer solchen sogenannten Nation identifizieren können, bliebe rätselhaft, gäbe es nicht den dazu ganz nützlichen Katalysator des besonders stark in deutschen Köpfen vorhandenen Rassismus. Schon früh in der Geschichte wurde das lateinische Wort Natio gleich Geburt für Zwecke ver- bzw. zerwendet, um unter Zuhilfenahme von machtpolitischen Interessen ein Volk unter dem Schild einer geburtlichen Zusammengehörigkeit kontrollierbar zu machen. Wenn dann, wie jüngst in der DDR, aufgrund innerer Bewegung als Reaktion auf repressivste Herrschaftsmethoden und aufgrund massiver äußerer Einwirkung einmal eine Herrschaftsklique, ein Patriarchat, die Kontrolle über ein Volk verloren hat und diese sich in relativer Freiheit wägt, könnte Mensch annehmen, dass es die Gelegenheit wahrnimmt und ihr Schicksal in ihre eigenen Hände nimmt. Weit gefehlt. Die Fähigkeit, mit sich selbst etwas anzufangen, ist längst verstümmelt worden. Die Menschen suchen sich wie Roboter das nächste Patriarchat aus und die Sozialdemokratie sorgt für den richtigen Anstrich. Der Motor dazu ist der Nationalismus. Das Benzin ist der Rassismus. Das Volk der DDR hat am 18. März seine Stimme endgültig abgegeben. In dem kurzen Winter der relativen Eigenständigkeit machte es die Erfahrung, dass die, die laut werden, auch gehört werden, selber was bewegen können, nicht nur wie Pappfiguren nach der Pfeife anderer tanzen müssen. Das war zu viel. Das Volk hat beschlossen, diesen unerträglichen Zustand zu beenden und sich kollektiv wieder in das Stadium frühkindlicher Unmündigkeit zu begeben. Mit dem sicheren Gespür für die Macht hat es genau der Gruppierung die Verantwortung für sein Schicksal übertragen, die ihm, dem Volk, keine Möglichkeit eigenen Denkens und Handelns zugesteht. Die Funktion, die die SED als autoritär-bürokratische Partei 40 Jahre lang erfüllte, übernimmt jetzt CDU und DSU. Eigenständigkeit des Denkens war noch nie eine deutsche Tugend. So ist es nicht verwunderlich, dass die sogenannte friedliche Revolution in der DDR entgegen allen Hoffnungen letztendlich nichts anderes war als die Ersetzung einer Machtklique, die von ihrem Volk vornehmlich Gehorsam, Buckelei und geistigen Stumpfsinn erwartete, durch eine andere, die genau die gleichen deutschen Tugenden bei ihren Untertanen schätzt. Und wie die guten Deutschen stets verklärten Blickes nach oben zu ihren Herren mit dem Geldsack blicken, so zertreten sie gewöhnlich nach unten, nach all denen, die in der Hackordnung unterlegen sind oder nicht die Mentalität eines deutschen Schäferhundes besitzen. Deutschland, einig Vaterland, das bedeutet kleingeistiger Nationalismus, Rassismus in langer Tradition, Festschreibung der Frauenrolle auf die des Heimchens am Herde und der Gebärerin arischer Mannen. Die DDR ermöglichte mit deutscher Gründlichkeit einer Führungsklique mit marxistischem Alleinherrschaftsanspruch die Unterdrückung Andersdenkender. Ein Machtgefüge, das jede Entwicklung eines Menschen zum freien Denken und Handeln als Gefahr für das ausgerufene Dogma des Staatssozialismus begreift und hinter dessen platten Phrasen vom Wohlstand für alle nur denjenigen Zugang zu den staatseigenen Fleischtöpfen verschafft wurde, die in Partei und Staatsapparat kriecherisch und widerspruchslos ihre Funktion erfüllten. Dies erzieht zur Anpassung und Autoritätshörigkeit, nicht aber zum eigenständigen Handeln im Sinne einer echten Selbstbestimmung. Wen wundert es, wenn jetzt die wenigen, die dieses System in Frage gestellt haben und richtigerweise einen Weg ohne Staatssozialismus, aber auch ohne Kapitalismus gehen wollten, von der breiten Masse rechts überholt werden? Allemal ist es leichter, seine Stimme abzugeben und seine Interessen an eine Partei zu delegieren, als selbst zu denken und eigene Handlungsräume zu erkämpfen. Gern wird der graue Alltag unter der aufgezwungenen Planwirtschaft mit der schillernden Vielfalt der kapitalistischen Ellenbogengesellschaft vertauscht, deren relativer Wohlstand in einigen hochentwickelten Ländern auf Krisen, Erwerbslosigkeit, Frauenunterdrückung und Rassismus basiert und sich auf einer Politik der hemmungslosen Ausbeutung, des Hungers und des Elends der sogenannten Entwicklungsländer gründet. Vielleicht verklärt der Blick auf 100.000 Stasi-MitarbeiterInnen und 100.000 Spitzel die Realitäten in der BRD, das Überwachungsnetz des BKA, des BND, des MAD, Verfassungsschutz, der Polizei und LKAs. Die Zahl derjenigen, die uns überwachen, ab- und aushorchen, ausrichten, reglementieren, kontrollieren, zensieren, verurteilen, kommandieren und verwalten, kennt niemand. Die Phrase von der Selbstbestimmung der Deutschen wird zum Hohn. Ein Volk, dessen einzelne Menschen hüben wie drüben seit der von außen erzwungenen militärischen Niederlage des Faschismus niemals die Fähigkeit zur eigenen Entscheidung erlernten, gerät in nationalchauvinistischen Taumel. Der Aufkauf der DDR durch westdeutsches Kapital stabilisiert und potenziert die sich in den letzten Jahren herausgebildete Spitzenstellung der deutschen Wirtschaft in der kapitalistischen Aufschlüsselung des zerbröselnden Ostblocks. Nicht nur dort werden nun die Menschen, die nach dem offensichtlichen Versagen starrer von oben angeordneter Pläne nach der Alternative autonomer, selbstbestimmter Entscheidungsstruktur strebten, in die Enge zwischen gescheiterten autoritären Sozialismus, Marxischen Musters und kapitalistischem Sachzwang getrieben. Auch wir hier werden mehr denn je durch die Diskreditierung des Sozialismus und die dadurch hervorgerufene Renaissance des kapitalistischen Staats vor die Aufgabe gestellt, allen Menschen verachtenden Machtsystemen unsere Vorstellung eines selbstbestimmten Lebens entgegenzusetzen. Dazu gehört eben nicht nur die Bekämpfung der Bevormundung durch den Staat und der gelebte Widerstand gegen das Autoritätsprinzip, sondern auch die Absage an alle Versuche, sich in die Macht- und Staatssysteme einbinden zu lassen. An dieser Stelle ist es zwangsläufig notwendig, die Vorstellung eines Lebens ohne Herrschaft zu proklamieren, wo doch allen mittlerweile klar ist, dass Anarchie rein gar nichts mit Chaos zu tun hat. Welch Fortschritt! In dem Zusammenhang gibt es am Ende der Sendung noch einen Veranstaltungshinweis.
Seit dem 9. Dezember 1987, seit fast 2,5 Jahren also, gibt es in Palästina einen Volksaufstand gegen die israelische Besatzung, die Intifada. Wir haben schon häufig, vor allem in den Sendungen von Radio International, berichtet. Heute nun ein Beitrag über Auseinandersetzungen innerhalb der Vereinigten Nationalen Führung. Doch vorher noch die Erläuterung der im Beitrag verwendeten Abkürzungen und Namen. PFLP, die Palästinensische Volksbefreiungsfront, DFLP, die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas und El-Fatah, die Fraktion unter der Führung von Yasser Arafat, sind Unterorganisationen mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung innerhalb der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation.
Zur Intifada in Palästina. Wir fanden eine Zeitungsmeldung, in der es wie folgt heißt. Im März 1990 hatte es Anzeichen gegeben, dass innerhalb der Vereinigten Nationalen Führung in Palästina eine Auseinandersetzung ausgebrochen sei, und zwar zwischen der PFLP und der Al-Fatah. Im April hat es dann geheißen, diese Auseinandersetzungen seien inzwischen beigelegt worden und zukünftig wollten die in der Vereinigten Nationalen Führung zusammengeschlossenen Gruppen mit vereinten Kräften den begonnenen Aufstand, die Intifada, gegen die Besatzungsmacht Israel fortsetzen. Wir haben versucht nachzufragen, was die Hintergründe für diese Auseinandersetzungen gewesen sind und sind dabei zunächst erstmal auf folgende Antwort gekommen aus dem Mund eines palästinensischen Menschen, der in der BRD lebt.
Es gab Meinungsverschiedenheiten bezüglich drei Punkte. Der erste Punkt, um den es auch unter anderem ging, war, wie denken die verschiedenen palästinensischen Organisationen über die Vereinigte Nationale Führung. Ist diese Führung nach den Ansichten der großen Organisationen halb der PLO, also Al-Fatah, ist diese nur eine diplomatische Zusammensetzung oder ist sie eine Exekutive für die PLO und für das palästinensische Volk und für die Intifada? Der zweite Punkt war, also in diesem Punkt ging es um die Pläne und Vereinbarungen der palästinensischen Führung, an denen sich nicht alle Organisationen gehalten haben. Ich will auch genau vielleicht noch sagen, dass Al-Fatah sich daran nicht gehalten hat. Der dritte und nicht unbedingt der letzte, aber der wichtigste Punkt, ich nenne nur diese drei, die drei wichtigsten Punkte. Also einige in dem Exekutivkomitee der PLO, einige Personen, haben immer versucht, den Arbeitsplan der Intifada, also der normalerweise in den verschiedenen Aufrufen der Intifada veröffentlicht wird oder angekündigt wird, immer auf das Minimale zu reduzieren, beziehungsweise auch das zu verändern, immer sich eingemischt haben, interveniert auf einer oder anderen Weise. Und das wurde auf jeden Fall seitens der PFLP abgelehnt und auch auf demokratischer Art bekämpft.
Es gibt ja vier Gruppen, die in der Vereinigten Nationalen Führung sind. Neben der Fatah, die PFLP, die du schon erwähnt hast, dann aber auch noch die DFLP und die Palästinensische Kommunistische Partei.
Yeah.
Haben sich alle an dieser Auseinandersetzung beteiligt oder, so wie du es erzählt hast, einen Streit oder eine Kontroverse zwischen der Fatah und der PFLP?
Nein, hier muss vielleicht doch gesagt werden, dass der Streit zwischen Fatah und PFLP stattgefunden hat. Die anderen Organisationen, aufgrund auch der Tatsache, dass sie nicht unbedingt die wichtigste Gewichtung haben innerhalb der Vereinigten Nationalen Führung, wurde nicht unbedingt ausgeschlossen, aber sie haben keine entscheidende Rolle gespielt.
Ein wichtiger Punkt war ja auch immer der Unterschied, der zwischen den Menschen in Palästina und der, kann man schon sagen, Exilführung der PLO in Tunis läuft. Ist das auch ein Hintergrund für die Auseinandersetzung?
Ja, das ist schon ein wichtiger Grund der Auseinandersetzung. Es gab innerhalb der Vereinigten Nationalen Führung den Gedanken, wie es weiter gehen soll, nachdem die Israelis Bet-Sahur umzingelt haben, nachdem sie verschiedene Dörfer auch massakriert haben und so weiter und so fort, beziehungsweise ihre feindliche Haltung intensiviert haben gegen die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten, vor allem in der Westbank und auch im Gazastreifen. Dann wurde der Aufruf Nummer 40 veröffentlicht, in dem es feststeht, dass die Führung der Intifada dazu aufruft, also jeder palästinensische Märtyrer wird, oder für jeden palästinensischen Märtyrer werden wir einen Siedler liquidieren, für jedes Dorf entsprechende Maßnahmen, also werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen und so weiter und so fort, für jedes Kind auch einen Siedler und. Und für jeden Verwundeten, so in der Art wurde der Aufruf formuliert. Und daraufhin gab es Probleme, dass einige Organisationen ihre Vertreter nicht nur ausgeschlossen haben aus der Vereinigten Nationalen Führung, sondern sogar aus der Organisation ausgeschlossen haben. Und das heißt, das zeigt schon, wie weit die Unterschiede sind zwischen den Organisationen oder Vertreter der verschiedenen Organisationen in den besetzten Gebieten und außerhalb. Ich möchte vielleicht hierzulande noch einen Punkt erwähnen, und zwar, dass die letzte Zeit schon zwei wichtige Merkmale in der palästinensischen Politik dominierend waren, und zwar auf der einen Seite war der israelische Standpunkt, der politische Standpunkt bzw. auch militärische gegen Intifada sehr konstant, also mit allen Mitteln gegen das palästinensische Volk und gegen die Intifada, selbstverständlich gegen die PLO auch. Und die drei Konstanten, Nein zu PLO, Nein zu Selbstbestimmungsrecht, Nein zum palästinensischen Staat, waren die Merkmale der israelischen Politik. Der zweite Punkt, und zwar, dass das Niveau der palästinensischen Politik oder des palästinensischen politischen Standpunktes ist also noch niedriger als vorher geworden, und zwar, dass einige Personen bzw. doch wichtige Persönlichkeiten und führende Kräfte ihre Bereitschaft verkündet haben, mit den USA, mit Ägypten zu verhandeln, und zwar auf einer auf amerikanischer Basis oder auf Grundlage amerikanischer Vorschläge.
Darin liegt dann also die Gefahr eines Auseinanderdriftens zwischen der Exilführung und der Vereinigten Nationalen Führung des Aufstandes, der Intifada. Exilführung ist eher geneigt, auf eine Verhandlungslösung zu setzen und sich mit den USA, vielleicht über die Vermittlung von Ägypten, doch irgendwann an einen Tisch zu setzen. Damit wird aber auch in der Öffentlichkeit folgender Eindruck erweckt.
Nicht mehr über die Rechte des palästinensischen Volkes zu reden, sondern über die israelischen Bedingungen für die Verhandlung zu reden. Und das ist einfach eine Taktik, die sehr gefährlich ist.
Aber was ist stattdessen vorstellbar, angesichts auch der Veränderungen in Osteuropa, der Veränderung der Haltung der Sowjetunion auch gegenüber Israel und auch ständiger Verschiebungen innerhalb der arabischen Welt?
Es gibt nur einen einzigen Weg, und zwar die Intensivierung der Intifada, die Entwicklung der Intifada, neue Kräfteverhältnisse in dem arabischen Lager zu schaffen, also auch Verschiebung der Kräfteverhältnisse, neue Überlegungen zu Zusammenarbeit mit verschiedenen arabischen Regierungen. Also die alte Regel gilt nicht mehr, dass auf arabischer Ebene, auf internationaler Ebene auch das Gleiche, denn wir können heute nicht mehr von dem sozialistischen Lager ohne weiteres reden. Es gibt neue Anhaltspunkte. Ich will damit nicht sagen, dass die PLO auf einmal auf den kapitalistischen Weg einschwenken soll, nein, sondern einfach neue Bewertung der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kräften.
In den Medien wird derzeit auch wieder verstärkter Eindruck erweckt, gerade auch angesichts des 42. Jahrestages der Staatsgründung von Israel, dass die Intifada festgefahren sei. Gibt es denn innerhalb der Intifada-Führung oder in der Intifada selbst auch Diskussionen über eine weitere Intensivierung der Auseinandersetzung?
Also die Überlegungen sind da, sind schon vorhanden. Allerdings von dem Zeitpunkt, von der Art und Weise, wo das stattfinden wird, habe ich keine Informationen. Es fanden in der letzten Zeit, wie es auch von aus der Presse zu entnehmen war, einige große militärische Operationen. Also von der Qualität und Quantität waren schon neue Sachen. Also ähnliche fanden vorher nicht statt, dass innerhalb von 2 Wochen zum Beispiel ungefähr 8 militärische Operationen in verschiedenen Gebieten, erstmal 2 in Gazastreifen, 4 in der Nähe von Nablus und noch 2 andere in der Nähe von Al-Quds, Jerusalem. Dass das innerhalb von kurzer Zeit stattfindet und bestimmte Ziele auch hat, das deutet schon darauf hin, zumal wir auch davon schon gehört haben, was die palästinensischen führenden Kreise veröffentlicht haben, beziehungsweise vor der Presse gesagt haben, dass sie das vorhaben.
Angesichts dieser Aktionen ist dann wohl in Zukunft mit einer verstärkten Auseinandersetzung der Intifada mit der israelischen Armee und mit der Siedlergesellschaft in Israel zu rechnen.
Heute vor 50 Jahren bombardierten Bomber der deutschen Luftwaffe Freiburg. 57 Menschen starben. Am gleichen Tag griffen deutsche Truppen Belgien und Holland und Luxemburg an. Wenn nicht sowieso von vornherein geplant, kam der deutschen Führung das Bombenmassaker auf Freiburg gerade recht, um mit x-facher Vergeltung zu drohen, die schon 2 Tage später im fürchterlichen Bombenangriff auf Rotterdam durchgeführt wurde. Angefangen mit dem Bombenangriff auf Guernica im Spanischen Bürgerkrieg über Freiburg und Rotterdam machten die Nazis die Bombenangriffe auf Zivilisten in Städten so zu einer Teilstrategie ihrer Kriege. Auch Hiroshima und Nagasaki wären ohne diese Politik des totalen Krieges gegen Zivilisten, durch die Führung des faschistischen Deutschlands begann, wohl nicht denkbar. Zurück zu Freiburg. Lassen wir eine Augenzeugin über den 10. Mai 1940 berichten.
Dicker, warmer Maitag. Ein paar größere Wolken am Himmel, aber an für sich schönes Wetter. Und die Stadt selber ging also alles, das ganze Leben ruhig seinen Gang weiter. Es war nichts mit militärischer Auffahrt oder irgendwie was derartiges. Und nachmittags, so gegen 4, genaue Zeit wüsste ich jetzt nicht mehr, hört man plötzlich in der Stadt nacheinander mehrere starke Explosionen. Also sowas hat man bisher eigentlich noch gar nicht wahrgenommen. Und jeder, der das gehört hat, war natürlich erschrocken, aber kein Mensch hat unmittelbar gewusst, um was es geht. Aber kurze Zeit drauf hat sich das schon in der ganzen Stadt durchgesprochen, dass Bomben gefallen sind. Und es war also wirklich ein Schrecken für die ganze Bevölkerung, weil man bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine kriegerische Handlungen oder was derartiges hier in unserer Stadt erlebt gehabt hat. Und die Bomben sind gefallen in der Umgebung vom Hauptbahnhof. Und das Schrecklichste davon war, dass 22 Kinder auf dem Hilda-Kinderspielplatz, Ecke Kreuz und Kolmarer Straße, getötet worden sind. Natürlich ringsum auch noch in der Kreuzstraße, in der Mahlstraße und so weiter sind Häuser getroffen worden. Vor der Hilda-Schule, die in der Luftlinie auch ganz nah dabei liegt, ist der Vater einer Schulkollegin von mir, der als Gärtner dort in der Anlage gearbeitet hat, zu Tode gekommen, auch durch diesen Bombenabwurf. Dann sind Bomben geworfen worden auf dem Gelände des Flugplatzes, in die Lehnerstraße runter Richtung Lehe, wo die Kaserne gestanden sind. Also insgesamt sind 57 Leute umgekommen und 22 Kinder sind auf dem Kinderspielplatz getötet worden. Also zuerst hat überhaupt kein Mensch begreifen können, dass sowas überhaupt passiert, denn wir haben es war kein Fliegeralarm, es war keine irgendwelche sonstige Warnzeichen gegeben, dass man sich hätte können oder dass überhaupt jemand aufmerksam gemacht worden ist, dass das Flugzeuge sind, durch die sowas passieren kann.
Die Luftschutzpolizei hatte dann die Aufgabe, den Verwundeten zu helfen, die Toten zu bergen und die Trümmer wegzuräumen.
Bei dieser Luftschutzpolizei ist mein Vater auch interniert gewesen. Er war als Hilfsfeuerwerker eingesetzt. Er hat also die Aufgabe gehabt, Blindgänger zu entschärfen, soweit die irgendwie gefährlich gewesen wäre. Und schon am selben Abend, wie mein Vater so, also das war schon fast Nacht, wo er zurückgekommen ist, denn die Arbeit habe ja einiges an Zeit gekostet, bis die, nicht, also erstens einmal die Tote bergen, die Verwundete wegtun, abzusperren, wo bei Blindgängern, wo so mitten in der Verkehrszone gelegen sind und das, bis es eben alles aufgeräumt war. Aber am selben Abend noch, wie mein Vater nach Hause kommt, hat er uns erzählt, dass sie also festgestellt haben, dass diese Bomben, die da auf die Stadt gefallen sind, dass das deutsche Bomben waren. Sie konnte das anhand von Bombensplitter nachweisen und von Einkerbungen, die auf den Blindgänger festgestellt worden sind. Da sind so Nummernzeichen eingeprägt gewesen, wo sie genau gewusst haben, aus welcher Munitionsfabrik kamen die, auf welchem Verteilungslager sind die gelagert gewesen und wo, in welchem Luftwaffe-Standpunkt sind die verteilt worden. Und also für uns, die wir das da erfahren haben, war das natürlich eine fast unglaubliche Sache. Aber zu gleicher Zeit muss man auch sagen, es ist sofort sind Maßnahmen ergriffen worden, aber ich würde sagen am nächsten Tag dann, sodass also diese Aufräumungstrupps von all dem, was sie da an Ort und Stelle erlebt und gesehen haben, durfte nichts an die Öffentlichkeit kommen.
Dass die Bombardierung durch drei Bomber der deutschen Luftwaffe aus Landsberg am Lech in Bayern erfolgte, steht zweifelsfrei fest. Ob die Bombardierung jedoch vorsätzlich oder versehentlich erfolgte, ist immer noch nicht geklärt. In einem BZ-Artikel von heute behauptet Gerd Überscher vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt wieder, dass an der versehentlichen Bombardierung nichts zu rütteln wäre. Er stützt sich auf eine Untersuchung von Anton Hoch aus dem Jahre 1956 und eigenen Recherchen, die in seinem Buch Bomben und Legenden zusammengetragen sind. So sollen sich die Piloten über dem Schwarzwald verflogen haben und so Freiburg für das Bombardierungsziel Dol-Tavaux gehalten haben. Diese Version hat nur den Schönheitsfehler, dass Freiburg halb so weit von Landsberg wie der Flughafen Tavaux entfernt ist und dieser Flughafen weit außerhalb der Stadt Dol in einer geografisch völlig unterschiedlichen Hochfläche sich befindet. Eine Verwechslung müsste also eigentlich ausgeschlossen sein, zumal auch das Gewitter, in dem sich die Piloten verflogen hätten, nur über dem Schwarzwald war. Im Rheintal und Freiburg war Sonnenschein. Vielleicht hält sich die Version mit dem Navigationsirrtum so hartnäckig, weil der Navigation weil der Befehlshaber Kammhuber verantwortlich für den Angriff auf Freiburg 1955 die Bundesluftwaffe mitgründete. Ob der Angriff auf Freiburg ein Irrtum oder vorsätzlich war, wie das auch der Generalstabschef Halder zur Zeit der Nürnberger Prozesse zu Protokoll gab, muss noch zweifelsfrei nachgewiesen werden.